Also Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr schon mal einen Geist gesehen? Oder vielleicht ein UFO? Hattet ihr schon mal eine schlimme Vorahnung? Oder eine gute? Und das, was ihr geahnt habt, ist dann wirklich eingetroffen? Glaubt ihr an Bigfoot? Oder den Yeti? An Nessie oder an Kobolde und andere Fabelwesen? Seid ihr der Meinung, dass es auf unserem Planeten noch mehr gibt, als das, was wir mit unserem bloßen Auge wahrnehmen können? Dass wir in den unendlichen Weiten des Universums nicht alleine sind? Dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Denn unser kleiner Podcast hier beschäftigt sich genau mit diesen Dingen. Wir sind keine Wissenschaftler oder Parapsychologen. Nein, wir sind einfach nur neugierig. Hallo liebe Freunde des Außerirdischen, des Übersinnlichen und des Mystischen. Heute bei mir zu Gast der Buchautor Werner Beetz. In seinem Buch Riss in der Matrix schreibt er über den Mann Jean de Renier, der nach eigenen Aussagen mit einem Außerirdischen namens Lilo in Kontakt getreten ist. Renier hinterließ ein üppig gefülltes Notizbuch. Und was darin steht, das erfahrt ihr hier und heute bei Außerirdisches und Übersinnliches. Viel Spaß. Erich von Däniken meinte, wenn es denn wirklich Aliens oder UFOs geben sollte, dann sollen sie doch sich zu erkennen geben und mal mit einer wissenschaftlichen Formel ankommen, die wir noch nicht kennen und uns damit überraschen. Das Projekt heißt Riss in der Matrix.
Riss in der Matrix, da geht es um einen Mann in den französischen Pyrenäen an der Salzquelle, der einem, solange er lebte, er ist 2001 verstorben, und der ist immer wieder dort einem Außerirdischen begegnet, der sich ihm als solcher zu erkennen gegeben hat. Und nun gibt es solche Geschichten natürlich zuhauf. Es gibt viele Bücher von Leuten, die sagen, ja, ich habe Außerirdische getroffen, die haben mit mir gesprochen, die haben mir etwas erzählt. Aber diese Geschichte, die hebt sich in einer Art ab. Und als ich das dem Erich von Däniken mal erzählte, worum es da geht, sagte er, Werner, das ist genau das, worauf ich seit vielen Jahren warte. Denn ich sage immer, wenn es Außerirdische gibt, dann sollen die uns doch mal etwas geben, wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir nachprüfen können, die wir noch nicht haben und die wir nachprüfen können, dann glaube ich auch daran. Gut, inzwischen ist er auch ein großer Verfechter, weil er sehr viele Informationen hat, die teilweise über unsere hinausgehen. Und er sagt, ja, die gibt es und die sind da auch heute noch, dass die früher da waren, das ist ja seine Theorie. Aber er sagt, ja, die sind immer noch hier. Und als ich ihm das erzählte, sagt er, Werner, das Buch musst du unbedingt herausbringen, denn das ist das, worauf ich warte. Da hat doch einer mal wissenschaftliche Erkenntnisse weitergegeben.
Das ist ganz spannend. Ich habe ja deinen Vortrag gesehen. Das ist wirklich ganz spannend, dieses Thema. Obwohl ich ein bisschen skeptisch war und noch ein bisschen skeptisch bin. Dieser Jean de Renier hat also diesen, wie er sagt, Außerirdischen getroffen. Mehrfach. Wie haben die beiden sich kennengelernt? Wie ist denn dieser Kontakt zwischen den beiden zustande gekommen? Wer kam da auf wen zu sozusagen? Und ja, war das Zufall oder hat dieser Außerirdische sich diesen Jean de Renier ausgesucht?
Also so wie es der Jean de Renier schildert, kann es kein Zufall gewesen sein. Die Geschichte hat ja viel früher begonnen. Jean war Ingenieur. Er war im Zweiten Weltkrieg Flieger bei der Luftwaffe, bei der französischen. Und nach dem Krieg war er dann wieder als Ingenieur tätig, unter anderem für die französische Regierung in Kanada und später dann in Marokko. In Marokko hatte er ein Erlebnis zusammen mit noch weiteren Kollegen oder zumindest einem weiteren Kollegen. Da haben die eine Straße gebaut von Ouarzazate nach Ait Ben Haddou. Ich habe dann im Nachhinein, als ich das Buch geschrieben habe, festgestellt, ich weiß nicht, ob das Zufälle sind, ich bin diese Straße schon gefahren, ich war schon dort und fand ich dann einfach nur witzig, dass es genau die Straße war, die der schon damals geplant und gebaut hat. Und während die da in der Wüste unterwegs waren, haben sie nach seinen Schilderungen plötzlich eine Art Fahrzeug gesehen von weitem und haben sich gedacht, das ist kein Auto, es ist kein Flugzeug, es sah eher aus wie ein Schiff. Nun, ein Schiff in der Wüste wäre etwas ungewöhnlich. Und als sie näher kamen, haben sie dann festgestellt, das ist etwas völlig Fremdes und da sind aber auch Wesen, Lebewesen dabei. Und die haben mit ihnen gesprochen. Sie wollten wissen, ist hier irgendwas passiert? Seid ihr gestrandet oder habt ihr eine Panne oder was auch immer? Und er schilderte das Gespräch als ja, ein telepathisches Gespräch. Nur so ist ja auch zu erklären, dass man solche fremde Wesen versteht. Und die haben zu verstehen gegeben, es ist alles in Ordnung bei uns, macht euch keine Gedanken. Und haben dann quasi zum Abschied gesagt, wir werden uns wiedersehen. Und das war eigentlich so für ihn der Beginn der ganzen Geschichte. Noch während er in Marokko weilte, hatte er einen Traum. Und in dem Traum hat ihm sein, er nennt es geistiger Führer, hat ihm aufgetragen, nach Frankreich zurückzugehen und dort in den Bergen eine Stelle zu suchen, wo ein altes Haus, eine alte Domain steht und eine salzhaltige Quelle zu finden ist und sich dort niederzulassen. Das hat er dann tatsächlich gemacht. Als er wieder in Frankreich war, ist er in die Pyrenäen gefahren, ist natürlich zunächst mal in Rennes-le-Château gestrandet, will ich mal sagen, oder aufgeschlagen. Das ist diese Geschichte mit dem Pfarrer Berengère Sonnier, der da um 1900 zu großem Reichtum gekommen ist. Das zieht viele Leute an. Und in dem Ort war dann auch der Jean und hat von dort aus die Gegend erkundet. Er hatte wohl das Gefühl, das muss hier irgendwo in der Gegend sein, was ihm hier aufgetragen wurde. Und dabei stieß er an der Salzquelle auf dieses alte Haus, auf die Domaine de la Salz. Die Salzquelle heißt ja nicht umsonst so, die ist salzhaltig. Und darin hat er den Ort erkannt, an dem er sich niederlassen sollte. Und das Haus geht, ja, das soll ein Kloster mal gewesen sein, aber es geht vermutlich auf eine alte Templerniederlassung zurück. Ist also schon 800 Jahre alt. Denn die Templer haben dort auch, wie wir inzwischen wissen, Salz gewonnen an der Quelle. Das war ja zu der Zeit ein ja, wertvolles Gut, will ich mal sagen. Und dann hat er sich dort niedergelassen, hat dieses verfallene, ja nicht ganz verfallen, aber doch nicht bewohnte, eigentlich unbewohnbare Haus oder unbewohnte Haus, das hat er saniert, Fenster eingebaut, Türen eingebaut. Hat er sein Mobiliar mit hingenommen und hat sich dort eingerichtet und dann die Gegend dort erkundet. Und eigentlich ging es ihm auch darum, er hatte Informationen, dass dort an der Salzquelle im Boden Ruinen lägen, nämlich Ruinen einer alten atlantischen Kolonie. Und die hat er auch sein Leben lang gesucht, hat dort auch interessante Dinge gefunden. Und während dieser Spaziergänge ist ihm dann dieser Lilo begegnet. So kam das. Insofern kann man sagen, das muss kein Zufall gewesen sein oder kann kein Zufall gewesen sein.
Heißt das jetzt, dass die Gestalten, denen er auf dieser Straße begegnet ist, in diesem Schiff, im schiffartigen Vehikel, da war dieser Lilo nicht dabei. Das waren andere.
Das ist nicht belegt, ob der Lilo dabei war. Möglich ist es, wenn er gesagt hat, wir werden uns wiedersehen. Er hat aber nie gesagt, dass das damals in Marokko der gleiche war, den er dann in den Pyrenäen getroffen hat.
Okay, hat er denn diese Wesen, diese Gestalten beschrieben, wie die aussahen?
Als menschenähnlich.
Menschenähnlich.
Oder ja.
Okay, also wäre jetzt kein Unterschied, könnte jetzt du oder ich gewesen sein,
Ja,
sozusagen. Okay.
wahrscheinlich, ja.
Und dieses telepathische Kommunizieren, das hört man oft, wenn man mit Leuten spricht, die kontaktiert worden sind von nach eigenen Aussagen kontaktiert worden sind von Aliens, dass es telepathisch abläuft. Das ist ganz interessant. Ja, und in deinem Vortrag sprichst du dann eben davon, dass dieser Lilo, Jean Renier, darauf hinweist, dass bei uns einiges falsch läuft. In der Physik zum Beispiel. Die Zahl Pi ist ein großes Thema, aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen was darüber.
Ja, es gibt da verschiedene große Themen. Das ist da insgesamt ein Heft von über 60 Seiten. Das war oder das ist wie eine Art Schulheft. Und er hat da einfach Seite für Seite vollgeschrieben, hat das auch zu Beginn tituliert, hat dem Ganzen einen Titel gegeben und hat es dann Seite für Seite, hat er dann dieses Heft vollgeschrieben mit den Dingen, die ihm der Jean erzählt hat. Die Seiten sind ja in dem Buch Riss in der Matrix abgebildet und man sieht da, er hat dann manchmal auch einfach Dinge durchgestrichen, durchgekritzelt, ergänzt, korrigiert, mal eine ganze Seite durchgestrichen und ich nehme ja an, dass er nicht mit dem Heft vor dem Lilo stand und praktisch hier ein Protokoll geführt hat, sondern er ist dann immer nach Hause gegangen und hat dann dort diese Dinge aufgeschrieben. Es geht auch um die Welten oder um die Welt, von denen der Lilo kam. Aber dann tauchen Dinge auf, da geht es um Physik und um Mathematik. Und da beschreibt er also wirklich ganz verrückte Dinge, das mit der Zahl Pi. Das ist nur ein Beispiel, weil es recht gut nachvollziehbar ist, was er da niedergeschrieben hat. Aber interessant ist, dass Lilo ihm gegenüber immer wieder sagt, bei den Berechnungen, bei den Formeln, die er ihm gibt, bitte benutze die richtige Zahl Pi, sonst wird das alles falsch. Denn er gibt ihm ja ganz komplexe Formeln. Er gibt ihm Dinge, da geht es um Dematerialisation und Materialisation. Dinge, die wir überhaupt nicht physikalisch bewirken können. Ja? Genauso wenig, wie wir bisher tatsächlich größere Gegenstände oder Menschen irgendwo hin beamen können. Die Physiker schaffen das inzwischen ja mit einem Verbund von Teilchen, und das ist schon ein Riesenfortschritt. Die ersten Teleportationen, die wurden ja mit einzelnen Teilchen durchgeführt, ich glaube bei Passau irgendwo über die Donau hinweg. Inzwischen kann man einen Verbund von Teilchen teleportieren, und der Lilo sagt, ja, es ist einzig eine Frage der Frequenz und der Energie, und wir können alles teleportieren, wir können also auch Dinge ja, materialisieren, also erscheinen lassen aus dem Nichts. Aber er sagt nicht einfach, wir können das und es geht, sondern er gibt auch Formeln dazu, die für uns teilweise völlig unverständlich sind. Und das ist eben genau der Punkt, wo man ansetzen kann, denn diese Formeln und diese Dinge, das konnte der Jean eigentlich, als er das aufgeschrieben hat, überhaupt nicht wissen. Das wird jetzt ein Mathematiker, hat sich dem ein wenig mal angenommen. Und der hat gesagt, hey, Herr Betz, was da drin steckt, das würde jetzt Mathematiker jahrelang beschäftigen. Da steckt zum Beispiel für einen Laien völlig unerkannt in den Texten drin ein Lösungsansatz für Schrödingers Gleichung. Mhm. Und das sind Dinge, da beißen sich die Mathematiker noch die Zähne dran aus. Und der Lillois, der sagt dem Jean, pass auf, der Einstein, euer Einstein, der hatte vom Ansatz her, hat er das richtig gemacht, aber der hat Denkfehler drin und er erklärt ihm die Denkfehler. Und ja, der Mathematiker sagt, das müssten wir jetzt erstmal aufarbeiten. Also das ist nicht etwas, was der Jean sich irgendwo aus den Fingern saugen konnte.
Es ist von der dritten und von der vierten Dimension die Rede. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Er schreibt über dritte und vierte Dimension. Er bringt vieles mit Frequenzen auch in Verbindung. Mhm. Wir kennen ja natürlich nur die drei Dimensionen. Wir sagen mitunter, ja, die vierte Dimension ist die Zeit. Aber die Physiker, auch unsere moderne Physik, die spricht ja von ganz vielen Dimensionen, die sagen ja heute schon, es gibt 10, 20, 30 Dimensionen, aber das sind ganz neue physikalische Denkmodelle überhaupt, die erst seit einigen Jahren auch publiziert werden und erklärt werden. Ich weiß nicht, wie lange die Physiker unter sich schon darüber nachdenken, aber selbst ein Physiker, der darüber nachdenkt, wird ja von seinen Kollegen sehr kritisch betrachtet, ja, möchte ich mal sagen. Und da gibt es auch so zwei Lager und inzwischen. Aber in diese Richtung geht ja das, was der Lillois sagt. Er sagt, bei uns gibt es viel mehr Dimensionen, wie auch immer man die sich vorstellen kann, aber die machen es erst möglich, dass wir teleportieren können, dass wir materialisieren können. Und dazu brauchen wir eben die Frequenzen, die Schwingungen und das ist alles die Basis dafür. Und wir müssen anders rechnen. Ich selbst bin weder Mathematiker noch Physiker und bin deshalb auch immer froh, wenn sich solche mal damit auseinandersetzen. Ich habe auch das Buch Riss in der Matrix, das habe ich einer ganzen Reihe von deutschen physikalischen Instituten angeboten. Ich hätte ihnen das gratis zur Verfügung gestellt. Ich glaube, ich habe 30 oder was angeschrieben. Ich habe von keinem eine Antwort bekommen.
Oh, das heißt, es hat auch niemand bekommen?
Nein, nein.
Ist auch nicht jetzt auf,
hat sich auf keine, Verdacht hingeschickt. Keine geäußert.
Sehr schade.
Ja, sehr schade, finde ich auch.
Standen oder stehen in diesem Buch auch konkrete Anleitungen, um irgendwas zu tun? Oder steht da nur drin, wir machen es anders als ihr?
Nein, die konkreten Anleitungen sind ja die Formeln. Mhm. Es sind ein paar Dinge drin. Gut, die Zahl Pi nochmal, das ist ja nun, sage ich mal, das Einfachste, für uns auch noch das Verständlichste. Ja. Es war für mich nur so verblüffend, dass der ständig sagte, also ihr müsst einfach nur, wie ist die Zahl, 22 durch 7 teilen. Ja? Das klingt recht einfach und recht simpel. Und ich habe dann erst später herausbekommen, dass die Handwerker, bis mal Taschenrechner und Computer aufkamen, dass die Handwerker so gerechnet haben. Also noch im Mittelalter oder noch bis vor 100 Jahren haben die Handwerker, wenn sie Kreise, Radien und so weiter berechnet haben, da haben die so gerechnet. Aber dann bin ich drauf gekommen, dass die alten Griechen schon die ersten, die nämlich mit der Annäherungsrechnung auf die Zahl Pi heranbewegt haben, dass die auf diese Art schon zum gleichen Ergebnis kamen wie Lillois mit seiner 22 geteilt durch 7 Und dass die ganzen mathematischen Rechnereien, die seit Jahrhunderten durchgeführt werden und immer wieder verfeinert werden und das Ganze auf hunderte von Stellen nach dem Komma ausweiten, dass die sich davon sogar entfernten. Mhm. Aber dass eigentlich die alten Griechen recht hatten.
Ja.
Was, laut Lilor.
Lilor, was mich da interessiert, dieser Lilor, dieser Außerirdische, wie alt war Renier, als das alles passierte?
Da muss ich ganz kurz rechnen. Renier ist 1919 geboren, war 1919 geboren und das Ganze war so in den 1970er Jahren. Also da war der in den 50ern.
Mhm. Und es gibt also keinen Anhaltspunkt, warum dieser Lilor sich Renier ausgesucht hat. Das weiß er nicht. Also das wusste er nicht.
Das weiß er nicht. Wie gesagt, es stand ja bei ihm auch immer mit im Vordergrund die Suche nach den Ruinen, die dort in der Erde liegen sollen. Mhm. Wobei das eben auch keine gewöhnlichen Ruinen sind.
Das wurde ihm aufgetragen, die zu suchen, ne?
Das wurde ihm auch aufgetragen von seinem geistigen Führer. Nicht von dem Lilor, aber Lilor hat schon auf andere Dinge aufmerksam gemacht, im Zusammenhang mit den Ruinen. Er hat ihn nämlich an die, heute nennt man sie Glasöfen, geführt. Mhm. Hat ihm die wohl gezeigt, dass ist insbesondere ein kleines Megalithbauwerk. Es ist gar nicht groß und es besteht aus einer Kuppel und einem Gang. Also wie ein Ganggrab, ein kleines. Mhm. Die Besonderheit daran ist, dass die Kuppel nicht komplett hohl war oder ist, sondern dass da drinnen ein Einbau vorhanden ist. Nicht aus den Natursteinen, aus denen dieses megalithische Bauwerk, sage ich mal, besteht, sondern aus Ziegelsteinen. Mhm. Das ist die eine Besonderheit. Und die andere ist, dass die Kuppel mit diesem ganzen Einbau innen komplett verglast war bei Auffinden. Mit Glas überzogen. Mhm.
Diese Ruinen, die hat er ja nie gefunden.
Die anderen
Ruinen, die wurden...
Genau, die anderen Ruinen, diesen Tempel, den er sein Leben lang gesucht hat, den hat er zwar... Gut, man weiß es nicht. Ich möchte es also etwas differenzieren. Er sagt, er war drinnen. Doch. Mhm, okay. Er sagt, er war drinnen. Es gibt eine Grundrisszeichnung, die er angefertigt hat. Und die ist aber so... ich sage mal ungenau, die ist nicht mal genordet. Er hat da Dinge eingezeichnet, wie eine Bernsteinstatue, eine Kiste mit irgendwelchen Aufzeichnungen. Aber nach ihm hat nie mehr jemand den Eingang gefunden.
Hat ihn überhaupt jemand gesucht?
Ja, wir.
Ihr habt ihn gesucht? Okay.
Ja, natürlich. Also man muss sagen, er hat sogar auch französische Archäologen mal angefragt, ob sie nicht dort graben wollen. Denn wir wissen, wo sich dieser Tempel befinden soll. Das ist in einem Hügel oder unter einem Hügel, der ist lokalisierbar. Wir wissen genau, wo dieser Hügel ist. Das Problem ist, dass man nicht so einfach hineinkommt. Man bräuchte also Maschinen. Man müsste graben. Wir haben auch eine Stelle gefunden, die möglicherweise schon genutzt hat als Zugang, aber die ist heute so mit Gestrüpp und Bäumen überwuchert. Man müsste die erstmal entfernen. Er hat tatsächlich Archäologen hier mal auf den Plan gerufen, die das wohl nach seinen Schilderungen sehr interessant fanden, aber das Argument war, es gibt kein Geld für derartige Forschungen.
Wie so oft das Problem
bei den Grenzwissenschaften. Wie so oft gerade im Bereich Archäologie.
Ja.
Ja.
Genau, und bei den Grenzwissenschaften sowieso, egal ob es
Ja.
jetzt UFO-Forschung ist oder
Ja.
was weiß ich, es fehlt immer das Geld und es wird nicht gefördert, leider. Nicht in dem Maße, in dem es wichtig wäre. Sehr schade. Wie lange hatte denn Renier mit diesem Liloa Kontakt? Wie lange ging denn dieser Kontakt? Ging der über Jahre, über Monate oder vielleicht nur über Wochen?
Das ging wohl über Jahre hinweg. Den genauen Zeitraum hat er nicht festgehalten. Das ist auch schade. Er hätte ja zum Beispiel in diesem Heft, was er da geschrieben hat, hätte er ja mal reinschreiben können: Wir haben heute den
Ja.
Freitag, was weiß ich, 12. Juni und das
Ja.
Jahr und ich habe Lila wieder gesehen. Das hat er nicht gemacht. Er hat es einfach immer fortlaufend geschrieben. Das ist auch in einer Art von Kapiteln. Es geht dann um das nächste Thema, um das nächste Thema. Da sind Grafiken drin und wieder mit Formeln dran, wo er also solche Dinge beschreibt, wie die zu berechnen sind. Aber er hat keine Daten darin festgehalten. Deshalb wissen wir jetzt nur aus seinen Schilderungen, beziehungsweise vieles wurde dem Udo Fitz, der dort zeitweise sogar auf der Domain lebte, vieles wurde ihm von der Witwe von dem Jean oder ehemaligen Lebensgefährtin von ihm übermittelt und erzählt und berichtet. Und der Udo ist auch im Besitz von vielen Unterlagen, auch zum Beispiel von dem Grundrissplan von dem unterirdischen Tempel. Also da haben wir Zugang dazu.
Okay.
Aber wir würden gerne da weiter forschen, aber das war uns noch nicht möglich, denn auch ja, es kostet einfach auch eine Menge Geld. Und nun lebt die René, eben die ehemalige Lebensgefährtin von dem Jean, die lebt nicht mehr. Die ist letztes Jahr verstorben und die hatte nur eine Art Nutzungsrecht an der Domain. Das heißt, das ganze Gelände ist jetzt wieder unter der Verwaltung der Forstbehörde.
Okay.
Das macht das Ganze etwas schwieriger.
Hat Reniers Frau diesen Lilo auch gesehen?
Nein.
Nein, niemals, nicht ein einziges Mal gesehen.
Nein.
Wie kam er denn auf Renier zu, dieser Außerirdische? Wie hat er ihn denn immer kontaktiert? Hat er ihm telepathisch mitgeteilt, wir treffen uns da und da? Oder stand er einfach irgendwann da? Oder wie war das?
Der war, auch darüber gibt es keine Aufzeichnungen und nur die Berichte, aber den Berichten zufolge ist er dem einfach immer begegnet. Auf seinen Spaziergängen, auf seinen Wanderungen ist er dem immer begegnet und er hat ihm dann wieder neue Dinge erzählt. Oder er hat ihm auch zum Beispiel erzählt, wo er dort überhaupt sich aufhält, nämlich in einer unterirdischen UFO-Basis,
Oh.
die sich von der Domain an der Salz bis zum Pic de Bugarache erstrecken soll, unterirdisch.
Oha. Das heißt, dass Liloa nicht der Einzige war, der auf der Erde lebt oder gelebt hat,
Ja, offenbar.
sondern sehr, sehr, sehr viele dann
Es
offenbar, ja.
müssen noch mehr sein. Und das geht ja jetzt auch so ein bisschen, das ist ja auch sehr umstritten. Ne? Also die Leute, die davon hören, die sagen, ah nee, das ist ja Quatsch, das kann ja nun gar nicht sein. Also selbst wenn ich die Geschichte mit dem Lila jetzt glaube, dann glaube ich das mit der unterirdischen Basis nicht mehr. Aber der Pic de Bugarache, das ist ja ein Berg, der seit Jahrzehnten auch für UFO-Sichtungen, für Lichterscheinungen, für seltsame Erscheinungen bekannt ist.
Ah, okay.
Und insofern passt es also schon zusammen. Und um die Frage gleich vorwegzunehmen, die dann nämlich immer kommt, ja, wenn das eine unterirdische Basis ist, dann kann man doch einfach mal aufgraben und da reingehen. Kann die mal suchen. Das ist offenbar aber auch nicht so einfach. Es gibt da auch ein großes Objekt, was bei diesem Glasofen direkt unmittelbar daneben im Boden liegen soll. 15 bis 25 Meter, auch das ist nicht genau bekannt. Man hat da schon Untersuchungen vorgenommen zu Chancezeiten. Hat er da schon sondiert? Die haben da schon Messungen vorgenommen. Es muss ein großes Objekt sein, aber keiner weiß auch, was da liegt. Und das ist ja jetzt unser letztes Buch, Partale. Das geht ja bis in eine andere Richtung. Also wir vermuten fast, dass diese unterirdische Anlage, das gibt es sehr viele unterirdische Stollen und Gänge, die gibt es schon. Aber dass die letztlich in eine Art Portal münden, was einen Zugang der Außerirdischen von ihrer Welt in unsere darstellt.
Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum haben Sie sich Jean Renier ausgesucht, um das mitzuteilen? Er war ja sozusagen ein einfacher Mann. Es war jetzt kein studierter Mann.
Ja, er war Ingenieur.
Er war Ingenieur, entschuldige.
Er war Ingenieur. Er hat also so ein bisschen Fachwissen oder zumindest Verständnis mitgebracht.
Okay, ja. Entschuldige. Dann frage ich mich trotzdem, was die Intention dahinter war, das mitzuteilen ihm. Hat er mit auf den Weg bekommen, bring das unter die Leute, gib diese Thesen großen Physikern weiter oder großen Mathematikern weiter? Oder warum hat er das mitgeteilt bekommen, frage ich mich.
Diese Frage, die haben wir uns auch schon gestellt. Und die kommt auch automatisch immer wieder. Und das ist auch so ein kleines bisschen ein Rätsel, denn der Jean, der hat zwar auch sich mit UFOs beschäftigt, er wurde sogar dort in der Region auch mal gerufen, als irgendwo so eine Sichtung war oder da soll eins gelandet sein. Und da wurde er dann so als Spezialist auch gerufen, weil er Vorträge gehalten hat. Aber er hat wohl nie die Absicht geäußert, diese Aufzeichnungen zu veröffentlichen. Deshalb fragen wir uns, wozu er die überhaupt bekommen hat. Und auch seine Witwe, sag ich mal, also René, wollte zunächst mal gar nicht, dass die veröffentlicht werden. Mhm. Und erst in den letzten Jahren hat sie die dann dem Udo überlassen und hat gesagt, also es ist ihr Recht, wenn die veröffentlicht werden. Vorher hat sie immer gesagt, nein, dem Jean wäre es nicht recht, wenn sie veröffentlicht werden. Und das ist eben seltsam, weil die doch recht brisantes Material enthalten, weil man mit diesem Material eben nachprüfen kann, konnte er dieses Wissen haben oder nicht.
Wir zerbrechen uns hier den Kopf über diese Frage, warum er und warum überhaupt, warum bekommt er das mitgeteilt? Vielleicht ist die Antwort sehr einfach. Und Lilo wollte einfach ein bisschen Smalltalk halten und hat sich den einfach ausgesucht, weil er ihn sympathisch fand. Und hat einfach ein bisschen mit ihm gequatscht. Wer weiß. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Dieses Buch existiert noch. Und du weißt nicht genau, wo es ist. Es ist vermutlich im Besitz der Renier-Familie als Nachlass.
Ja.
Aber wer genau es hat, ist nicht bekannt, oder? Du hättest
wer
es gerne.
Wer genau es hat, wissen wir nicht. Es war im Besitz von dem Udo, bis die René ihn vor ein paar Jahren gebeten hat, es ihr auszuhändigen. Sie hätte es gerne als Andenken. Mhm. Viele andere Dinge hat sie dem Udo überlassen, auch Fotos vom Jean und aus seinem Nachlass, die er auch noch hat. Und das Heft hat sie gebeten, doch zurückzugeben, und was auch verständlich war. Und nun ist sie allerdings letztes Jahr in hohem Alter von über 90 Jahren verstorben. Und das muss jetzt in Händen der Erben sein, die aber auch verstreut sind. Udo weiß nicht mal genau, wo.
Ist denn da jemand hinterher und versucht, das Buch in die Hände zu bekommen?
Bis jetzt nicht, aber wir haben den Gedanken jetzt mal aufgegriffen. Und ich will mal mit dem Udo reden, ob er die ihm bekannten Erben mal kontaktieren kann, ob sie vielleicht das haben und das ihm wieder aushändigen, sodass wir es auch irgendwie für die Nachwelt wirklich irgendwo hinterlegen können.
Und wenn es nur eine Kopie ist vielleicht von diesem Buch, von allen Seiten, oder?
Ja nun, die Kopie haben wir ja in Form der Scans.
Ah, ihr habt das komplette Buch sozusagen.
Wir haben das komplett gescannt.
Ah, das ist ja sehr interessant.
Und auch in Riss in der Matrix komplett veröffentlicht. Mhm. Das ist zwar von der Schrift her, von der Darstellung etwas klein, weil das Buch größer als DIN A5 war und man muss da schon ein bisschen genau hinschauen. Aber die Scans sind so gut, die könnten wir auch ohne weiteres in DIN A4-Form veröffentlichen. Auch das wäre machbar.
Du hast vorhin ein Foto erwähnt oder Fotos erwähnt. Ich habe da gerade noch im Kopf, dass du bei deinem Vortrag ein Foto gezeigt hast von Jean Renoir, auf dem zwei UFOs zu sehen sind.
Ja, dieses Foto, das hat er aufgenommen in Nordspanien. Das ist nicht an der Salz entstanden, wie oft fälschlicherweise behauptet wird. Also das Foto geistert mitunter auch durch Veröffentlichungen, wo es heißt, das hat er an der Salz gemacht. Das sind zwei Fotos sogar, die es gibt, mindestens. Aber der Udo hat mir versichert, das Foto hat schon in Spanien aufgenommen. Und das ist wirklich eine typische UFO-Erscheinung,
Ja.
Darstellung in Form eines großen Lichtes. Und das sind auch Fotos natürlich, die noch vor Einführung der digitalen Fotografie entstanden sind. Das heißt, damals konnte man schwerer etwas fälschen. Heute bei der digitalen Fotografie, da kann man natürlich jedes UFO hineinkonstruieren. Und da wurde ja auch viel gemacht, deshalb ist das auch alles sehr mit Vorsicht zu betrachten. Aber das waren einfach Zelluloid-Fotos. Er hat diese Sichtung gehabt, er hat es fotografiert, hat die Filme entwickelt und die Fotos sind im Original bis heute, könnte sogar sein, im Besitz von Udo.
Jetzt hast du ja ein Buch darüber geschrieben, Der Riss in der Matrix. Bist du der Einzige? Ich meine, ist diese Geschichte weitläufig bekannt? Gibt es mehr Leute, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen, vielleicht Bücher rausgebracht haben über dieses Thema, über diesen Jean Renoir? Oder bist du der Einzige? Gibt es da noch was? Eine Doku vielleicht oder irgendwas?
Über Jean de Renoir und seine Geschichte gibt es, soweit ich weiß, nur dieses eine Buch, weil wir uns damit ganz intensiv beschäftigt haben. Es gibt noch einen weiteren Kollegen in Deutschland, das ist der Thomas Ritter, der auch oft schon dort war, der auch mit dem Udo befreundet ist und in seinen Vorträgen und auch in Veröffentlichungen über die Pyrenäen dort schon darüber geschrieben hat, aber nicht in dieser ausführlichen Form. Das haben bisher nur wir, weil wir immer, ja, ich glaube, seit 15 Jahren regelmäßig dort sind. Und uns im Laufe der Jahre dann auch so ein bisschen auf diese Geschichte eingeschossen haben und daher auch sehr viele Informationen von Udo darüber haben. Es wäre verkehrt, wenn man denkt, man fährt jetzt mal ein paar Tage in die Pyrenäen und trifft den Udo. Dazu ist er immer gerne bereit. Das macht er auch gerne, den Leuten das dort alles zeigen und seine Erkenntnisse weitergeben. Aber da erfährt man bei weitem nicht alles. Das ist sehr, sehr komplex. Und wir haben ja auch in dem Buch, beziehungsweise Udo hat in dem Buch auch eigene Erlebnisse geschildert, die bestätigen, was Jean erlebt hat. Und all das ist zwar mal in Artikeln irgendwo schon erwähnt worden, aber noch nie so aufgearbeitet, wie wir das jetzt gemacht haben. Und wir würden das auch gerne fortsetzen, wenn wir wieder nach Frankreich können.
Sehr spannend. Ist denn Renier in seiner Heimat ein Begriff? Wird denn über ihn geredet? Gab es da vielleicht Zeitungsartikel? Du sagst ja, er hat das selber nie veröffentlicht, was er da erlebt hat. Aber war das dann irgendwann bekannt, was da passiert ist? Ich meine, du bist ja auch irgendwie darauf gestoßen oder ihr seid ja irgendwie darauf gestoßen. War das denn irgendwie örtlich bekannt? Vielleicht in der Zeitung oder im Radio?
Ja,
Ja.
also es, ja. Es gibt also in Frankreich und gerade dort im Süden, da gibt es also Artikel von René und es gibt Artikel über ihn. Er war da schon zu Lebzeiten ein Begriff und auch heute noch, zumindest in Rennes-le-Château und Umgebung. Da weiß man auch heute noch, wer er ist. Und da gibt es auch in der Buchhandlung das Buch zu kaufen für die deutschen Touristen, die da im Normalfall also auch doch recht zahlreich hinkommen. Ich habe auch jetzt für das letzte Buch Portale einen interessanten Artikel aus einer spanischen Zeitschrift gefunden. Da hat man in der spanischen Zeitschrift drei Erlebnisse von Jean de Rigny abgedruckt. Und zwar war das auch nicht mal so eine kleine Zeitschrift, sondern eine Beilage zu einer Fernsehzeitschrift, zu einer spanischen, die es wohl über längere Zeit gab und die diese speziell mit so paranormalen Phänomenen und Dingen eben beschäftigt hat. Und das heißt, der war auch öfter in Spanien gewesen und war auch dort bekannt. Deshalb sind ja auch die Fotos wissen wir, dass die in Spanien entstanden sind. Und wir haben den Artikel, ja, ich habe ja die Übersetzung abgedruckt in Portale. Und worum es da ging, wo er also auch so paranormale Phänomene und auch eine Art Portalerlebnis, ja, oder ein Portalerlebnis geschildert hat, was er an der Salzquelle in der da in dieser Gegend hatte. Wir sind auch selbst schon diese ganze Gegend, wir haben da schon kilometerlange Wanderungen, Erkundungsgänge gemacht und ich möchte nicht behaupten, dass wir schon alles gesehen haben.
Oh. Du selbst hast ja diese ganzen, du sagst, die sind alle abgebildet, alle Bilder von diesen aus diesem Heft sind alle abgebildet in deinem Buch.
Ja,
Komplett. Also da ist
die kompletten Aufzeichnungen von ihm, also wenn jemand Französisch kann
ja.
und darüber hinaus seine Handschrift entziffern kann.
Es ist aber
Das
nicht.
war nicht so einfach, aber der kann das komplett nachlesen, im Original.
Es ist aber nicht alles thematisiert in deinem Buch, was in den Aufzeichnungen steht. Es sind nur gewisse Kapitel, wie du sagst, Kapitel hat er geschrieben anscheinend, es sind nur gewisse Kapitel thematisiert. Es ist jetzt nicht jedes Thema, das er aufgeschrieben hat, thematisiert.
Doch,
Doch. Ah ja.
wir haben zunächst mal in dem Buch, das Buch besteht zunächst mal aus einem kurzen Abriss über sein Leben, also seine Lebensgeschichte kurz dargestellt, wie auch diese Geschichte in Marokko, die haben wir mit eingefügt, damit man weiß, wie er dahin kam. Und dann sind die Seiten, die er da niedergeschrieben hat, aber Seite für Seite auch übersetzt. Das heißt, wir haben für jede Seite gegenübergestellt eine deutsche Übersetzung. Deshalb sagte ich gerade, es war nicht einfach, jemanden zu finden, der seine Handschrift entziffern konnte und dann auch noch gut Französisch sprach. Eigentlich waren das dann zwei Personen. Eine hat es entziffert und einfach niedergeschrieben. Und die andere Person, die ist auch eine Technikerin. Also hat einen technischen Beruf, technisches Studium und sie hat es dann übersetzt und zwar wirklich Seite für Seite kann man das nachlesen im Buch.
Das ist interessant. Also ich habe dieses Buch ja noch nicht gelesen. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Definitiv. Ist das alles für dich logisch, was da drin steht in diesem Buch? In diesen Aufzeichnungen? Ist das für dich logisch? Glaubst du, das alles, was da drin steht? Manchmal liest man was oder hört eine Geschichte. Ich kenne es ja durch meinen Podcast. Mich schreiben Leute an, schicken mir ihre Geschichten. Und du liest die Geschichte und es ist ein langes Pamphlet. Es ist wirklich lang. Einige DIN A4 Seiten teilweise. Und ich lese und lese die ersten zwei Seiten und es klingt wirklich plausibel. Und du glaubst es, was da steht. Und dann kommt eine Stelle, da steht dann, was weiß ich, ich habe jetzt kein Beispiel im Kopf. Und dann denkst du, das ist völliger Käse. Völliger Käse. Ging es dir auch so beim Lesen oder klingt das alles für dich sehr plausibel?
Ja und nein. Also sehr plausibel klingen für mich seine Aufzeichnungen,
Ja.
weil die auch wenn ich das nicht alles verstehe, wie gesagt, bin kein Physiker, bin kein Mathematiker, aber ich habe inzwischen auch ja schon die Bestätigung bekommen, dass da sehr viel, sagen wir, auch Sprengstoff drinnen steckt.
Ja.
Es gibt Dinge, wie zum Beispiel das Objekt, was da im Boden liegt. Über das haben wir uns auch schon viele Gedanken gemacht. Er hat auch mit irgendwelchen technischen Mitteln, wie so eine Art Bodenradar, haben die das auch geortet und haben gesagt, ja, das ist so und so groß, so und so hoch. es ist ein metallenes Objekt. Und das würden wir gerne mal nachprüfen. Und da habe ich auf andere Art und Weise, habe ich gesagt, ich möchte mal eine Bestätigung dafür haben. Das Ganze ist ja auch so ein bisschen, sag mal, spirituell angehaucht, die
Ja,
ganze Geschichte.
ja.
Und da habe ich zwei verschiedene Medien befragt und habe gesagt, was liegt denn dort im Boden? Könnt ihr mir was darüber sagen? Und der eine, der Nigel Mortimer, ein Engländer, der sagte, der hat eben nicht bestätigt, dass es ein metallenes Objekt ist, was wieder auf ein UFO hindeuten würde. Der sagte, da liegt einer der blauen Äpfel. Ganz klingt zunächst mal merkwürdig. Er erklärte es und sagte, es ist einer der großen blauen Kristalle, die es auf der Welt gibt.
Oh,
Das
jetzt.
seien riesige Kristalle. Und da denke ich einfach, da hat vielleicht Chong eine falsche Information gehabt oder die auch falsch gedeutet. Ja, vielleicht hat er hier ein metallenes Objekt geortet, aber in Wirklichkeit ist es ein riesiger Kristall.
Aha.
Habe auch im Portale darüber, über die Kristalle,
Ja, ich habe gerade
über die
diese,
blauen
genau.
Äpfel, habe ich auch was drüber
Ja.
geschrieben in Portale. Denn was der Engländer nicht wusste, dass es in der Geschichte von Rennes-le-Château eine alte vermeintliche Aufzeichnung gibt, die ist auch so ein bisschen umstritten, aber da werden blaue Äpfel erwähnt. Und seit man die Geschichte von Rennes-le-Château kennt, rätseln die Rhänologen darüber, was mit diesen blauen Äpfeln gemeint ist. Und der Engländer, ohne dieses alte Dokument zu kennen, der sagt mir, ja, da liegt ein blauer Apfel im Boden und erklärt mir, was es ist, nämlich ein riesiger Kristall. Also man muss da eventuell wirklich differenzieren, ob vielleicht auch Chong Dinge falsch verstanden hat. Aber im Grunde hat das alles einen glaubhaften Kern, wenn man sich mit der ganzen Geschichte dort etwas näher beschäftigt. Ja, ich erwähnte vorhin diesen Glasofen, den sogenannten.
Ja.
Man sagt heute Glasofen dazu, da waren nämlich jetzt die Archäologen dran, haben das Ding auseinandergebaut. Wir haben das auch über ein paar Jahre mitverfolgt, die Arbeiten. Deshalb wissen wir auch, wie er auseinandergebaut aussah und wie er jetzt wieder zusammengebaut aussah. Wir wissen aber auch, wie er vorher aussah, nämlich anders. Die Archäologen haben das Glas als Reste einer mittelalterlichen Glasherstellung gedeutet und haben den Ofen so wiederhergestellt oder zum Teil wiederhergestellt, als sei es ein Glasofen. Ist aber nicht richtig, denn die Kuppel hatte kein Fenster im Urzustand. Wir kennen den Urzustand noch. Da war kein Fenster drin. Und was die Archäologen völlig außer Acht gelassen haben, dieses Glas ist kein Glas aus Glasherstellung. Das wissen wir aus einer Analyse, die mal gefertigt wurde und die ich auch komplett hier in Kopie habe, eine Analyse in einem deutschen Institut. Die haben das Glas untersucht und haben gesagt, es ist kein Glas aus Glasherstellung, sondern hier ist der Stein bei 2000 bis 2500 Grad geschmolzen und aufgrund schneller Abkühlung hat sich dieses Glas gebildet.
Oha.
Also eine ganz andere Sache. Hat
Ja.
nichts mit Glasherstellung zu tun und vor allem stellt sich die Frage im Mittelalter, als man in den Waldglasöfen Glas hergestellt hat, da hat man mit Holzkohlefeuern etwa 1000 Grad erzeugt. 2000 bis 2500 Grad kriegen wir heute nur mit Gasflammen hin.
Ja, das stimmt.
Wer sollte wie diese Hitze erzeugt haben. Und wir wissen auch nicht, ob die Hitze erzeugt wurde, als dieses Bauwerk errichtet wurde, also sagen wir vor 3.000, 4.000 Jahren, oder ob da später nochmal eingegriffen wurde, denn da ist ja diese Ziegelsteineinbau, der da irgendetwas damit zu tun hat. Aber selbst wenn der vor 200, 300 oder Jahren erfolgt ist, dieser Einbau, was ist die Frage, was hat man da drin gemacht? Die Kuppel hatte kein Fenster. Wenn da drin, selbst wenn nur 1000 Grad geherrscht hätten, hätte man durch den Gang nicht sich dem Feuer nähern können. Was man bei einer Glasherstellung aber muss.
Ja.
Ja, deshalb sind die Öfen ja von außen zugänglich. Aber wer hat da ein Feuer oder eine Hitze von 2500 Grad erzeugt, sodass die ganzen Steinoberflächen geschmolzen sind?
Sehr interessant. Sehr
spannend. Und die Frage, wozu überhaupt?
Wozu, genau.
Wozu, ja.
Sehr spannend alles. Ich möchte nochmal auf Erich von Däniken zu sprechen kommen, den du am Anfang erwähnt hattest, der zu dir gesagt hat, Werner, schreib ein Buch darüber. Das ist genau das, was ich die ganze Zeit wissen möchte. Hat er ein Buch von dir bekommen?
Natürlich.
Was hat er denn zu diesem Buch gesagt?
Er war begeistert.
Das freut mich.
Ja. Er war so, und das ist ja, das sage ich auch jetzt nicht nur so daher, sondern er sagte ja, wir brauchen den Beleg, wir brauchen dein Buch. Und in seinem nächsten Buch, was dann nach meinem oder nach unserem herauskam, ist er auf 3 kompletten Seiten auf diese Thematik und auf unser Buch eingegangen.
Mhm. Sehr schön.
Also er hat es wirklich ernsthaft auch gemeint und hat es auch so ernsthaft aufgegriffen.
Das ist sehr schön. Erich von Däniken, ich bin großer Fan. Es freut mich.
Ja, ich auch.
Ja.
Schon immer.
Sehr spannend. Das Ganze ist sehr spannend. Wenn jetzt jemand Interesse hat, dieses Buch von dir zu kaufen, wo kann er das denn kaufen?
Das bekommt er eigentlich überall, wo es Bücher gibt. Also, aber ich sage jetzt mal nicht ganz uneigennützig, zunächst mal bei mir im Webshop.
Darauf wollte ich hinaus.
Ja, klar, er kann es aber auch natürlich über Amazon bestellen. Ja. Es ist also bei Amazon ständig im Angebot und vorrätig, immer noch. Und er kann aber auch genauso gut in jede Buchhandlung gehen und kann sagen, ich hätte gern das Buch Riss in der Matrix. Dort ist es zwar nicht vorrätig, aber es ist über sämtliche deutsche Großhändler erhältlich. Das heißt, die Buchhandlung hat es innerhalb von wenigen Tagen, vielleicht sogar am nächsten Tag schon, wie das oft üblich ist. Und gut, die Buchhandlungen haben eben ja auch zum Teil geschlossen, aber es gibt auch viele Versandbuchhändler, bei denen das Buch erhältlich ist. Kleinere, auch große, wie Kopp Verlag, auch bei dem ist es oft im Webshop.
Sehr schön. Ich werde auf jeden Fall den Link zu deinem Webshop unter den Podcast setzen und wenn ich den Podcast teile, natürlich auch, wird man das dann erfahren, wo es das Buch zu kaufen gibt. War auf jeden Fall wieder sehr spannend, hat mich sehr gefreut, dass du heute wieder dabei warst. Ein sehr spannendes Thema, endlich wieder mal was mit UFOs und Aliens. War sehr spannend auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Gerne wieder dabei.